Das ist eben beides.
Ja.
ADHS ist kein Erziehungsfehler. Mhm. Überhaupt nicht, dass unser Kind Schwierigkeiten hat, zum Beispiel sich morgens anzuziehen und dass ein Zweitklässlerkind so viel Unterstützung braucht, ist kein Erziehungsfehler. Landen wir jeden Morgen aber in der Stressspirale und werten uns selber ab, werten das Kind ab, dann kann es das verschärfen und die Entwicklung eher hindern als unterstützen.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum, dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kirin, ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Verstehen statt Verbiegen, wie wir unsere ADHS-Kinder eben gut durch die Schule begleiten können. Die zweite Folge im neuen Kostüm. Ich mag euch ganz doll Danke sagen für die Rückmeldung von der ersten Folge. Ich habe viele berührende Nachrichten von euch bekommen und ja, es war ein Wagnis. Ich erzähle über meine eigene ADHS-Diagnostik und eben über die Trennung und mein Vertrauen ist belohnt worden. Danke. Heute ist Melanie Kleefeld mein Gast, meine Gästin. Sie ist ADHS-Trainerin. Sie berät Eltern, Schulen, Kitas, sogar das Arbeitsamt. Und sie ist absolute Expertin auf diesem Thema. Und ich freue mich richtig, richtig über das gemeinsame Reinnörden. Am Ende dieser Folge wirst du nochmal verstehen, wie ein ADHS-Gehirn die Welt wahrnimmt und warum deswegen eben die Schule an vielen Ecken und Enden eine große Herausforderung ist. Und es wird in der Folge Tipps und Tricks geben, wie Schule besser für dein Kind funktionieren kann. Wenn du Unterstützung haben möchtest in diesem Sturm, der oft entsteht, rund um Schule, ADHS, Neurodivergenz oder in eurem Familienleben, dann melde ich dich gerne. Ich begleite dich gerne in meinem Coaching und mein Buch kannst du vorbestellen. Starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dich und dein Kind. Liebe Leute, für alle neurodivergenten Familien ein unbedingtes Muss. Wir sprechen auch in der Folge, wie wichtig Gefühlsregulation ist und für alle anderen Familien auch absolut wertvoll. Liebe Melanie, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du an Schule verändern, damit sie besser für unsere Kinder mit ADHS passen würde?
Ah, ich darf bestimmt nur eine Sache sagen.
Ja, nee, wir sind bei Wünsch dir was. Du darfst mindestens drei Sachen sagen.
Das ist gut. Also als allererstes würde ich dafür sorgen, dass das Thema Neurodivergenz verpflichtend in allen Studiengängen ist und auch in allen Ausbildungsberufen, ob das jetzt Erzieherin ist oder eben, ja, wenn man Lehrerin oder Lehrer werden möchte, dass erstmal alle gut mit Wissen versorgt sind, weil ich mache halt auch so die Erfahrung in meiner Arbeit, dass ich eben auch mit Referendaren spreche, also die ja nun gerade frisch von der Uni kommen und die mir sagen, nee, also das ist maximal angeschnitten worden und die kommen wirklich in die Schule und gehen davon aus, alle Kinder lernen auf die gleiche Art und Weise. Und das ist ja schon die allergrößte Fehlannahme in dem Moment. Und das wäre jetzt der zweite Wunsch, dass wir uns eben öffnen für neurodivergentes Lernen, also dass wir offener werden, dass eben nicht alle stillsitzen müssen, sondern dass es bewegte Möglichkeiten gibt zu lernen, dass es Stationslernen gibt, dass man als Lehrkraft auch auf diese Bedarf besser eingehen kann. Dafür bräuchte es aber auch mehr Personal. Da wären wir beim dritten Wunsch. Also das wäre dann das nächste, wo ich sagen würde, es geht einfach so nicht mehr weiter wie bisher, dass man eine einzige Lehrkraft auf 20 bis 30 Kinder in die Klasse stellt. Das kann so nicht funktionieren. Also ich habe nun selbst 2 Jahre in einer Grundschule gearbeitet und durfte dadurch eben feststellen, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist. Also gerade wenn man eben erkennt, habe ich im Vertretungsunterricht natürlich auch gehabt, wenn gerade auch mehrere Kinder mit Zusatzbedarf in der Klasse sind und da rede ich gar nicht nur von neurodivergenten Kindern, sondern eben auch Kindern, die psychische Rucksäcke tragen, die belastete Familien haben, die vielleicht andere andere körperliche oder seelische Besonderheiten mitbringen. Sobald man sich einem Kind zuwenden möchte, weiß man einfach als Lehrperson, in dem Moment fallen ganz viele andere hinten runter. Und deswegen ist es unmöglich, sich dazu zerreißen.
Ja, auf jeden Fall. Dein allererster Punkt, Wissen. Wissen. Ich finde das auch unglaublich wichtig. Hoffentlich hören hier Lehrkräfte mit. Gleichzeitig hören ja auf jeden Fall Eltern mit. Und auch für uns Eltern ist es unglaublich wichtig. Was müssen wir wissen? Wie läuft das neurodivergente Gehirn sozusagen anders beim Lernen? Vielleicht auch da. Was sind deine 2, 3 wichtigsten Punkte? Ja, um zu verstehen, dass das neurodivergente Hirn anders lernt.
Also, das betrifft jetzt letztendlich auch gar nicht nur die neurodivergenten Kinder, weil ich finde, es muss allgemein mal eine Generalüberholung des Schulsystems her. Ja. Weil ADHS zum Beispiel ist ja auch immer im Gesamtkontext zu sehen. Und die Kinder, die ADHS haben, die autistisch sind, da ist es eben so, wenn sie in einer Umgebung sind, wo sie Interesse am Thema haben, wo sie auf ihre Weise lernen können, dass das da flutscht. Ne? Also das bemerkt man dann ja immer wieder, dass sie auch in manchen Unterrichtsfächern, zum Beispiel Sachunterricht, da haben sie ein Thema, was sie total interessiert, da geht es vielleicht gerade um Planeten, da können sie sich ohne Probleme konzentrieren. In der nächsten Stunde ist Deutsch, da geht auf einmal gar nichts mehr und die Lehrkräfte denken dann, ja, was ist denn jetzt los? Eben ging es doch auch so nach dem Motto. Und das betrifft natürlich nicht nur neurodivergente Kinder. Alle Menschen lernen am besten, wenn sie mit einem Thema sich befassen, gerade wo so ihr Interesse liegt, wo sie merken, das hat Sinn, davon habe ich später was. Das trägt nicht wirklich, als wenn sie einfach nur frontal mit irgendwas beschallt werden. Grundsätzlich, was man eben wissen sollte, ist, dass gerade neurodivergente Kinder aber insofern anders lernen, als dass sie häufigere, kürzere Wiederholungen brauchen. Also, dass sie zum Beispiel, das sage ich auch den Eltern für die Hausaufgabenzeit, dass man sagt, okay, wir setzen uns heute Nachmittag nicht eine ganze Stunde hin zum Vokabeln lernen, sondern wir machen das 3-mal für 10 Minuten und verteilen die über den Nachmittag. Das bleibt dann oft schon viel besser hängen, als wenn man eben diese Lernmarathons macht. Und das betrifft natürlich das Lernen in der Schule auch. Und was natürlich auch ein Faktor ist von Neurodivergenz, ist die Reizvorfilterung. Also, dass wir als Lehrperson dann eben auch schon viel tun können, indem wir gucken, wo setzen wir ein Kind mit ADHS oder ein autistisches Kind hin. Ich empfehle auf den Lehrkräftefortbildungen erstmal auszuprobieren, wie es mit der ersten Reihe läuft, also mit der ersten Sitzreihe. Das ist überhaupt nicht als Strafe gedacht, sondern eben als absolute Hilfe, dass man schon mal Reize vorsortiert, dass nicht mehr so viele Kinder vor dem Kind sitzen, sodass es halt die ganze Zeit zu beobachten, beobachten kann, wer macht da was, wem fällt gerade was runter, sondern dass der Blick schon mal frei ist. Ansonsten könnte man eben auch mit Einzeltischen arbeiten, mit Sichtschutzwänden oder eben auch diesen Mickey-Maus-Kopfhörern. Das sind ja oft so Hilfen, wo dann die Lehrkräfte nach den Fortbildungen sagen so, das sind ja eigentlich Kleinigkeiten. Ne? Also die kosten nichts oder nicht die Welt und man kann damit das Lernen erheblich besser machen, weil ja eben ADHS auch so ein Reizfilterproblem ist unter anderem.
Ganz genau. Und du hast total recht. Also ich springe gerade nochmal auf deine erste Antwort sozusagen, dass die halt so sehr interessengeleitet lernen, was alle Kinder machen, aber dass wir eben auch verstehen, tatsächlich durch dieses Dopamin und ADHS ist ja nicht das Problem, dass Kinder mit ADHS sich nicht konzentrieren können. Im Gegenteil, wenn die im Hyperfokus sind, probiere ein Kind aus dem Hyperfokus rauszubekommen. Herzlichen Glückwunsch. Eben, sondern diese Steuerung. Und das fällt natürlich in Schule total auf. Dann ist das Steuerungsproblem, wo richte ich meinen Fokus hin? Und dann den anderen Punkt, den du gesagt hast, ja, die vielen Reize, die viel ungefilterter reinkommen. Und dann hat man da eigentlich den Salat. Ein ganz reizoffenes Gehirn, was sehr gut ist im Interessenfokus und Schwierigkeiten hat, den Fokus dahin zu richten, wo das Interesse nicht ist.
Genau. Also wenn man ADHS in einen Satz zusammenfassen will, kann man ja auch sagen, es ist ein Selbstregulationsproblem und zwar in jeglicher Hinsicht. Das heißt, die Kinder brauchen einfach länger als andere Kinder Hilfe bei der Selbststeuerung. Und wir können da von einem Erst- oder Zweit- oder Dritt- oder Viertklässler oder auch später noch teilweise nicht so erwarten, so jetzt setz dich hin und konzentriere dich mal. Und da sind wir dann schon wieder bei einem anderen Punkt, der eben auch damit reinzählt, den ich auch in den Fortbildungen sehr ausführlich auch erkläre, was das Thema Stimming angeht. Ne? Also Ich höre immer wieder auch von Eltern, dass ihre Kinder nicht mal kleinste Stimminghilfen wie Akupressurfingerringe oder ja kleinste Quetschbälle benutzen dürfen, weil sie dann eben gesagt bekommen, ja, aber du hältst gerade ein Referat, du pack das mal weg, ne? Und stell dich mal gerade jetzt hin und guck auch mal alle an, wenn du sprichst, ne? Also dieser Augenkontakt wird ja dann auch sehr hoch bewertet und das Stimming soll bitte unterlassen werden, aber dann bitte auch noch möglichst volle Konzentration dabei und das widerspricht sich, ne? Also ja. Wir müssen eben da auch verstehen, dass neurodivergente Kinder diese Stimulation im Hintergrund einfach auch ein Stück weit brauchen, um Konzentration herstellen zu können. Und das ist eben das, was in ganz vielen Schulen einfach auch leider noch nicht so angekommen ist, wo Kinder dann durch solche Kleinigkeiten, die sie dann da zeigen, schon ja von Mitschülern oder eben auch Lehrkräften zurechtgewiesen werden und im Negativfokus stehen.
Ja, und gleichzeitig, und da kann ich jetzt eben auch diese Schritte, wo du sagst, es muss Wissen hin, wenn wir mehr verstehen, und vielleicht ist das auch ein Schritt, den wir Eltern dann manchmal machen können, den Lehrkräften nochmal erklären. Es geht um die Steuerung oder die Reizfilterung. Also als Ergotherapeutin, das sind ja auch genau die Themen, wo ich mit dran arbeite. Und du hast auch gemeint, Regulation ist das große Thema. Ganz genau, es kommt bei mir jetzt bald das Buch raus, starke Gefühle, starker Halt, Selbstregulation für dich und dein Kind. Also ich bin da auch voll im Thema und ja, bei ADHS ist es noch wichtiger und noch wertvoller, dieses Thema reinzunehmen und dass wir das eben verstehen und dass wir dann, ich finde das selbst manchmal als Mutter vom neurodivergenten Kind herausfordernd, mich immer wieder zu erinnern, ja, da kann mein Kind sich super konzentrieren, super sich strukturieren, super selbstständig sein, weil es ein Hyperfokus-Thema ist. Mhm. Dann gibt es ein Thema, was überhaupt nicht im Hyperfokus ist, was eigentlich viel niederschwelliger ist. Mhm. Und das ist viel schwieriger. Ja. Ich habe eine Klientengeschichte tatsächlich. Ich verfälsche sie ein bisschen, weil es, dass das Kind sich auch nicht erkennt. Einen sehr hohen IQ. Schulisch tippitoppi. Sagt der Papa, morgens immer, findet ja schon, erinnert, es ist schon ein bisschen schwierig, das Kind immer dran zu erinnern, Unterwäsche zu wechseln. Und sagt jeden Morgen, kannst du dir bitte eine neue Unterhose anziehen? Und das Mädchen sagt, ja, mache ich. Und der Vater denkt, oh, muss ich dieses schlaue Kind immer noch erinnern, Unterhose zu wechseln? Am Ende der Woche soll das Kind duschen und dann hat es 7 Unterhosen an.
Ach du
Der je, Vater ja. hat vergessen zu sagen, es hat ja rausziehen.
Ja, das sind eben oft so diese feinen Unterschiede. Ne? Also es ist ja auch so, das sage ich ja auch ganz oft in den Elterntrainings, ADHS ist keine Wissensdefizitstörung grundsätzlich. Ne? Also sie wissen in der Regel schon, wie die Dinge funktionieren. Wenn sie sie nicht umgesetzt bekommen, hat das oft kommunikative Ursachen, ne? Dass wir es eben... Ja, also die Faustregel bei ADHS ist meiner Meinung nach auch in der Kommunikation, je mehr wir labern, desto weniger kommt an. Ne? Also wir müssen auch gucken, das ist auch ein Teil in der Fortbildung, wie kommunizieren wir mit neurodivergenten Kindern, dass sie auch wissen, was wir von ihnen verlangen in dem Moment einfach. Und manche Eltern fragen sich nämlich, ja, aber mein Kind ist so schlau, der kriegt die einfachsten Dinge nicht hin. Ja, das hat aber seine Gründe. Ne? Also gerade wenn wir beim Thema exekutive Dysfunktion sind, das heißt ja, dass wie gut ich mich planen, selbst strukturieren, organisieren kann, Zeit einschätzen, Zeit einteilen, wie selbstständig ich bin, mich morgens fertig zu machen, anzuziehen, Zähne zu putzen und pünktlich aus dem Haus zu gehen. Da wird ja schon morgens ganz früh dieser ganze Bereich der Exekutivfunktion stark beansprucht. So. Und da ist eben dann oft in der Schule oder auch zu Hause, gerade für uninteressantere Dinge, nicht mehr so viel Ressource da, wenn das schon im Vormittagsbereich so verbraten wurde, die ganze Kapazität. Und dann können eben auch einfachste Dinge teilweise nicht gelingen. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass die Kinder es nicht an sich wissen, wie es ginge, sondern dass sie dann eben Probleme haben, das Wissen, was sie haben, umzusetzen. So. Und das ist letztendlich auch die Selbststeuerung wieder, ne?
Die Selbststeuerung. Und da ist auch ein Punkt, in den Beratungen erlebe ich dann häufig, machen wir hier fiktiv ein Zweitklässlerkind, hat eben genau diese Schwierigkeiten morgens. Die Eltern müssen es wecken, ins Bad tragen, dort anziehen, beim Zähneputzen unterstützen, wieder irgendwie zum Frühstückstisch bringen und so. Und dann passiert leicht, im anderen Kontext oder so, ja, ihr müsst ja nur. Oder also das ist so der Fehler bei den Eltern gesucht. Ja, wenn ihr nicht klar seid, ein Zweitklässler kann doch, also das ganz schnell das erzieherisches Versagen ist.
Ja.
Was total. Sagst du dazu? Ist ADHS ein Versagen der Erziehungsfähigkeit der Eltern?
Nein, nein. ADHS ist kein Erziehungsfehler. Natürlich müssen wir realistischerweise sagen, dass die Erziehungshaltung der Eltern schon durchaus eine größere Rolle auch spielt in der Symptomausprägung. So, damit sage ich jetzt nicht, ein Kind, was eine starke ADHS hat, da haben die Eltern dann versagt, sondern häufig passiert was, was ich auch aus eigener Erfahrung aus meiner eigenen Familie kenne, Hörer, die mich schon kennen, die wissen auch, dass ich ja selbst ein betroffenes Kind habe. Und bevor wir damals alle wussten, ich bin ja nun selbst auch betroffen, also ich habe ADHS, bin auch Autistin, bevor ich das damals alles wusste, hat mich das Verhalten meines Sohnes wirklich hilflos und verzweifelt gemacht. Ich konnte das Verhalten meines Sohnes nicht gut einordnen, nicht gut aushalten, war selbst sehr impulsiv, sehr ungeduldig, bin auch des Öfteren dann mal übergeschnappt und habe sein Verhalten dann noch negativ bewertet, habe dann ja ihn auch dafür ausgeschimpft, wie auch immer. Das heißt, in Familien, wo Kinder mit ADHS sind und auch wo ja eben häufig auch ein Elternteil selbst ADHS hat, auch oft unerkannt, da entsteht häufig so eine negative Verstärkerbilanz. Das heißt, das Kind verhält sich auf die und die Weise. Die Eltern haben dann schneller den Fokus auf dem Negativen, das, was gut läuft, was durchaus auch ja da ist, aber was man dann auch schnell nicht mehr sieht, wenn man das Gefühl hat, man muss ständig nur schimpfen. Das fällt dann eben hinten runter und die Kinder geraten dadurch in Stress und wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass Stress wiederum immer die ADHS-Symptome auch verschlechtert. Ne? Also wenn ich unter Stress stehe und wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier gar nichts mehr richtig machen, dann werde ich noch paddeliger, sage ich jetzt mal auf Norddeutsch hier. Also das kenne ich ja von mir selber auch. Ne? Hier ist immer so ein zwinkerndes Auge mit dabei. Wenn ich gestresst bin, werde ich fahrig. Also dann gelingt mir vieles eben nicht mehr so gut. Und das ist bei Kindern eben auch so. Und das ist ja auch wieder was, was man in der Schule dann merkt. Ne? Also je mehr die Lehrkräfte negative Rückmeldungen geben und jetzt sitz doch mal still und jetzt komm, reiß dich doch mal zusammen und du sollst dich jetzt auf diese Aufgabe hier konzentrieren, ne? Was die Kinder ja eigentlich auch wissen, aber gerade vielleicht nicht anwenden können, je weniger wird ihnen das gelingen. Und deswegen ist Wissen, um da jetzt nochmal zurückzukommen, wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Also das Wissen, was die Eltern haben, was die Lehrkräfte haben, was die Erzieherinnen haben, die am Kind dran sind, ist der Dreh- und Angelpunkt. Denn wir können über unsere Haltung wirklich auch einen positiven Einfluss nehmen auf die ADHS-Symptomatik des Kindes.
Ja, das ist eben beides.
Ja.
ADHS ist kein Erziehungsfehler, überhaupt nicht, dass unser Kind Schwierigkeiten hat, zum Beispiel sich morgens anzuziehen und dass ein Zweitklässlerkind so viel Unterstützung braucht, ist kein Erziehungsfehler. Landen wir jeden Morgen aber in der Stressspirale und werten uns selber ab, werten das Kind ab, dann kann es das verschärfen und die Entwicklung eher hindern,
genau,
als unterstützen. Genau, und da ist dann wieder, was du auch vorher sagtest, genau, die Selbstregulation. Von sich selber ja Regulation, Stress rausnehmen, ein wichtiger Punkt. Und ja, auch da knüpft sich schon wieder an, wo ich genau an das Buch denke, was ich gerade geschrieben habe, wo es genau darum geht. Du hast doch auch geschrieben, oder?
Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, genau. Das ist gerade in Bearbeitung. Von daher darf ich gerade noch nichts wirklich dazu sagen. Aber auch das wird in meinem Buchthema sein. Denn da führt kein Weg dran vorbei am Thema Selbstregulation der Eltern. Also ich habe es ja in den Elterntrainings auch immer wieder, dass die Eltern sagen, ja, unser Kind hat Probleme mit starker Wut. Und was können wir machen, dass es bei unserem Kind besser wird? Und in erster Linie gucken wir uns an, wie gehen dann die Eltern selbst mit Wut um? Wie gehen die Eltern damit um, wenn das Kind in seiner Wut ist? Denn wir können nicht jeden Meltdown vermeiden. Also kann ich auch nicht. Ja. Das ist hier in den Ferien teilweise häuft sich das hier auch. Aber ich kann ganz viel daran tun, wie ich damit umgehe als Mutter, als Vater. Und wir tragen ja als Eltern häufig auch unsere eigenen Päckchen mit. Wir sind auch auf eine gewisse Art und Weise großgezogen worden. Wir haben vielleicht selbst eine Neurodivergenz. Und von daher lohnt es sich immer erstmal zu gucken, wie sieht es denn bei mir aus mit meiner Selbstregulation? Weil wenn wir bei dem Wort Koregulation sind, dann bedeutet Koregulation letztendlich nichts anderes, als dass ich meinem Kind von meiner Reguliertheit was abgebe. So, und wenn ich die aber nicht habe, und die haben wir eben oft nicht, weil stressiger Alltag, Job, Kinder, wir zerreißen uns, Kinder krank, wir selber vielleicht auch noch, dann ist da nicht mehr viel zu holen. Und da kann man aber trotzdem einiges tun, um sich da selbst besser aufzustellen und darüber dann auch sein Kind zu regulieren.
Sehr spannend. Also habe ich schon ein bisschen rausgekriegt, in deinem Buch geht es um ADHS und nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern.
Auch um die Eltern, genau.
Auch um die Eltern. Ab wann darf ich denn mehr wissen?
Ja, wahrscheinlich ab Oktober, bis das Buch erscheint, dauert es noch. Es wird im Februar erscheinen, Februar 2026. Und wird man dann natürlich bei meinem Instagram-Account auch mehr erfahren, wann es vorbestellbar ist und was das konkrete Thema sein wird. Auf jeden Fall ist das ein relevantes Thema für sehr viele Familien.
Und darfst du schon sagen, eher für Babyfamilien oder Schulfamilien?
Eher für die Größeren.
Ja, für die Größeren. Sehr schön. Dann wissen wir schon wieder ein bisschen mehr. Also Oktober. Im Oktober, am 22. kommt meins erstmal raus. Und dann im Oktober erfahren wir dann wieder noch spezifischer, was du da jetzt rund um ADHS hast, Fühlerregulation. Ich bin auch sehr neugierig.
Ja, also du kannst dich drauf verlassen. Es fällt mir am schwersten, dass ich gar nichts sagen darf im Moment. Weil
die Impulssteuerung der ADHS, vielleicht kriege ich es ja noch. Vielleicht knacke ich dann nicht.
Ja, also wenn es nach mir ginge, ich würde gleich am liebsten alles erzählen. Das wäre auch meiner Meinung nach am besten schon vorgestern erschienen. Aber ein Buch, wo man so sein ganzes Herz steckt, das weißt du ja selber, ne, wo man sein ganzes Herzblut reinfließen lässt, es braucht eben seine Weile, bis es dann fertig ist und bis alles stimmt. Und genau, die Zeit wollen wir ihm auch noch ein bisschen geben.
Ja, absolut. Ich habe ja vor über 20 Jahren meine Ergotherapie-Ausbildung gemacht und ich habe tatsächlich noch gelernt, ADHS ist eher eine Jungserkrankung sozusagen. Mhm. Und gerade in der Schule, wenn uns Wissen fehlt, fallen ja eher die Jungs auf. Mhm. Jetzt weiß ich von deinem Instagram-Account auch, du hattest ja auch schon als Kind ADHS. Mhm. Ja. Mein ADHS zeigte sich tatsächlich eher, also nicht so ganz weiblich typisch, aber du erzählst gerne, du warst eben sozusagen noch unerkannter, du warst nicht die wilde Hilde, die über die Tische und Bänke gegangen ist. Wie hat sich dein ADHS in der Schule gezeigt?
In der Schule war ich sehr angepasst und sehr still. Also ich war sehr leicht irritierbar. Ich weiß noch, dass ich eigentlich in meiner ganzen Grundschulzeit ganze Badewanne voll geweint habe. Also mir war eigentlich das Liebste, mich spricht niemand an. So, wenn man mich angesprochen hat, war ich sehr kritikempfindlich, konnte das nicht gut ab, habe deshalb gerade in der Grundschule wirklich darauf geachtet, dass alles möglichst perfekt ist, aber habe dafür einen großen Preis bezahlt. Also ich habe mich halt sehr, sehr doll versucht zusammenzureißen. Ich habe diese hyperaktive, unruhige Komponente war bei mir absolut nach innen gerichtet. Also ich war nach außen hin, weiß ich noch, von den Formulierungen im Zeugnis und auch das, was meine Grundschullehrerin damals gesagt hat, war einfach nur eine sensible Maus. Also ja, absolut ein Sensibelchen und haben sich auch schon durchaus Sorgen gemacht in der Schule, konnte aber natürlich keiner so wirklich zuordnen. Und diese innere Unruhe, die ich hatte, die hat sich wirklich innerlich an meinem Körper ausgelassen. Also ich habe immer blutig gebissene Wangen gehabt von innen. Also ich hatte immer auf meinen Wangen gekaut, bis ich wirklich nur noch Blutgeschmack im Mund hatte. Und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Schultag in meinem Leben ohne Übelkeit verbracht. Also mir war immer sehr übel. Ich hatte mit 13 Jahren meine erste Magenspiegelung, weil damals eben keiner wusste, was hat die denn? Das war so das, dass es sich eben auf körperlicher Ebene niedergeschlagen hat, dieser massive Druck, den ich innerlich hatte.
Ja, krass. Mhm. Das ist ja auch berührend, das nochmal so zu hören und gleichzeitig, wenn wir halt den Blick auf unsere Kinder in der Schule haben und da mag ich tatsächlich, und das kenne ich auch aus den Beratungen, sicherlich ist es manchmal dann schwieriger, auch die Lehrkräfte anzusprechen und zu sagen, ich glaube, hier spielt ADHS eine Rolle. Mhm. Weil wenn man das Kind hat, was wild über die Tische geht, also die gibt es.
Ja, absolut.
Aber es gibt auch die Kinder mit ADHS, wo dieses H ja sozusagen nicht nach außen über die Tische geht, sondern, so wie du sehr eindrücklich beschrieben hast, nach innen geht. Und da auch zu Leid führt und die Kinder eben genauso die Unterstützung brauchen.
Absolut.
Eine Unterstützungsmöglichkeit sind ja Medikamente. Häufig wird gesagt, oder ein Mythos ist, im letzten Augenblick das Kind mit Medikamenten still zu legen. Mhm. Aber eher nicht. Was sagst du dazu?
Ja, also das ist natürlich ein extrem kontrovers diskutiertes Thema. Das erlebe ich natürlich auch immer wieder. Ich würde fast sagen, 70% der Eltern, die sich an mich wenden, haben Sorgen und Bedenken bezüglich der Medikation, sind verunsichert von irgendwelchen Aussagen in der Familie. Ihr könnt doch nicht und was habt ihr davor und das geht ja wohl gar nicht. Letztendlich, ich werde natürlich auch oft gefragt, ja, geht's denn nie ohne? Und das erzähle ich auch recht häufig, weil das einfach so ein Punkt ist, wo ich dann oft sage, na ja, es geht immer ohne, geht in Anführungszeichen. Wenn man für sich mal definiert, was heißt denn gehen für uns? Ne? Also zu welchem Preis geht es denn ohne? Welchen Preis zahlt mein Kind dafür, dass es ohne geht? Welchen Preis zahlen wir als Eltern, als Familie? Ne? Dann oft durch eine stärkere ADHS-Symptomatik, was man eben nicht außer Acht lassen darf. Das Erste, was zu Bruch geht, ist in der Regel das Selbstwertgefühl des Kindes durch diese ganzen negativen Rückmeldungen, aber nicht nur von wegen, ja, ich habe dies nicht gemacht, habe das nicht gemacht oder das habe ich falsch gemacht oder das, sondern wir haben ja bei ADHS bei vielen Kindern eine deutlich erkennbare Reifungsverzögerung auf sozio-emotionaler Ebene. Und das ist ja auch gut belegt, dass eben man durchaus vom echten Alter des Kindes um die 30% durchschnittlich abziehen muss, um das echte sozio-emotionale Reifealter zu ermitteln. Und als selbst betroffene Person kann ich sagen, das merkt nicht nur das Umfeld, das merkt man auch selber. Ne? Also, dass man irgendwie anders ist. Und mit diesem Gefühl des irgendwie Andersseins und des täglichen Spürens, dass man das, was man eigentlich im Kopf hat, nicht angewandt kriegt, das ist so zerstörend für einen selbst, dass man immer wieder in Situationen kommt, die man erklären soll, die man aber nicht erklären kann, weil man selbst keine Ahnung hat, warum habe ich XY gemacht oder nicht gemacht. So, und deswegen muss man da, also es gibt da nie so diese pauschale Antwort, Medikation ja oder nein, sondern man sollte dann, wenn man da nicht sicher ist, immer auf die Waagschale packen, was zahlen wir schon, was zahlt mein Kind jeden Tag dafür, dass es eben diese Unterstützung nicht hat und was hätten wir zu verlieren, wenn wir es einfach mal ausprobieren würden. Ne? Denn die Medikation zaubert ja nicht, also Mathe hätte mir wahrscheinlich auch mit Medikation keinen Spaß gemacht, ne? Es war einfach nicht mein Fach und ich glaube, eine Medikation hätte damals nichts daran geändert. Und auch jetzt, wo ich selbst eine Medikation nehme, im Erwachsenenalter, muss ich sagen, auch mit Medikationen fällt mir das Wäschemachen nicht unbedingt leichter oder macht mir sogar Spaß oder sowas. Aber was man wirklich sagen kann, man tut Dinge dann einfach so, ohne dass sie diese wahnsinnigen Ressourcen fressen und ohne dass man danach sich erstmal eine halbe Stunde erschöpft aufs Sofa legen muss. Und diese Erfahrung, dass Dinge leichter von der Hand gehen, dass das Lernen im Kindesalter auch nachhaltiger stattfindet, dass man zuverlässiger auf sein Wissen auch zugreifen kann. Das ist was natürlich ein schützender Faktor fürs Selbstwertgefühl auch sein kann, wenn man sich selber wieder trauen kann. So, und deswegen ist es immer so eine Abwägungssache, aber letztendlich zu verlieren hat man nicht viel. Und was ich den Eltern halt auch immer mitgebe, ist, dass es ja ein Versuch ist. Also in dem Moment, wo man sagt, also das haut hier nicht hin, dann kann man eventuell den Wirkstoff wechseln. Und wenn man dann sagt, nee, der haut auch nicht hin, dann könnte man quasi nochmal den Wirkstoff wechseln. Oder man sagt, nee, wir haben es ausprobiert, das war nichts. Aber so aus den Trainings kann ich auf jeden Fall rückmelden, dass das in den seltensten Fällen vorkommt, dass Eltern sagen, nee, also das war nicht gut, dass wir das gemacht haben. Sondern die meisten sagen, gut, dass wir es gemacht haben, schade, dass wir es nicht noch ein Jahr früher gemacht haben. Was hätte unserem Kind das an Leid erspart.
Ja, das ist tatsächlich auch mal die Erfahrung, die ich aus den Beratungen habe, dass es ein sehr langer Weg ist, diese Entscheidung zu treffen. Die machen wir Eltern uns nicht leicht. Mm-mm. Dann braucht es manchmal ein bisschen beim Einstellen.
Ja, das auch, genau.
Und manchmal darf man auch genauer hingucken. Also ich habe gerade eine Familie im Kopf, da merkt man es halt vor allem, wie das Kind sich nach dem Unterricht verhält. Es hat wieder Kapazitäten für Freizeit. Es spielt wieder mit Geschwistern, ohne die ganze Zeit zu drangsalieren, weil dieses Kind einfach vorher alles eben, also ich finde deine Preisfrage wieder super gut. Mhm. Zu welchem Preis? Oder wenn ich sozusagen auch das, was du von deiner Schulzeit beschrieben hast, du warst sicherlich eine leistungsstarke, gute Schülerin, aber zu welchem Preis?
Ja.
Blutig gebissene Lippen, Badewannen voll geweint, Bauchschmerzen. Mhm. Und wenn man diesen Preis reduzieren kann durch ein Medikament, was viel Mythos drumherum ist, aber da lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal zu erkundigen, was zeigen die Studienlagen und so. Das macht nicht abhängig, das macht nicht süchtig. Also ja. Das ist ja auch Wissen, also auch da ist ein Unterschied. Ich habe vor 20 Jahren meine Ausbildung gemacht, habe ich auch noch andere Sachen gelernt. Hm. Die Medikamente werden ja gegeben, da gibt es gute Studien. Das ist, ist dann der Preis der Magenschleimhäute höher sozusagen.
Da. Absolut. Und ich weiß ja auch, dass viele dieser Vorurteile, gerade dieses, ja, ihr stellt euer Kind ruhig und der merkt da nichts mehr, das sollen wohl alles irgendwie ruhig gestellte Zombies sein. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach aus alten Zeiten kommt. Wir dosieren ja diese Medikamente heute nicht mehr so wie früher. Früher straff nach Gewicht. So, was wiegt das Kind? Okay, dann die und die Dosis. Das ist ja heute ganz anders. Also heute dosiert man ja wirklich von minimalsten Dosisbereichen von 2,5 bis 5 Milligramm. Wochenweise langsam und geduldig auf, dass man eben von unten an einer Dosierung dran ist, wo man sagt, ja, jetzt kann unser Kind an sein Potenzial rankommen. Jetzt hat es nicht mehr jeden Mittag nach der Schule zu Hause einen Totalzusammenbruch, ne, weil es eben seine ganzen Federn schon morgens in der Schule gelassen hat und für nachmittags gar keine Ressourcen mehr hat. Und jetzt haben wir vielleicht auch ein, in Anführungszeichen, normales Familienleben. Wir können normal miteinander reden. Wir müssen nicht wie auf Eierschalen um unser Kind rumschleichen, immer in der Panik vom nächsten Meltdown, sondern einfach die Stressschwelle bei unserem Kind, die ist viel höher. Also es kann auch viel mehr Reize tolerieren, bis es wirklich irgendwann mal überfordert ist. Ne? Also überfordert ist jeder Mensch irgendwann mal. Darum geht's ja auch gar nicht. Die Kinder, also darum ging's ja auch nie, Kinder emotional totzuschalten, ne? Sondern es geht im Gegenteil darum, die Welt weniger überfordernd für sie zu machen. So, und es ist ohne Medikation eben bedeutend schwieriger, mit dieser Welt zurechtzukommen. Und das kann ich ja nun wirklich als selbstbetroffene Person so sagen.
Ja. Fühlst du dich als Zombie unter Medikamenten?
Nee. Nein. Ich fühle mich unter Medikation zum ersten Mal lebendig. Also die Medikation hat mich lebensfähig gemacht. So, ne? Also ich habe alle Gefühle, die ich vorher auch hatte, aber ich habe sie, nicht andersrum. Vorher hatten sie mich. Ja. Ne? Also jedes Gefühl war von der Intensivität zerstörerisch und es hat teilweise Stunden bis manchmal sogar Tage gedauert, bis ich gedanklich mit einer Sache abgeschlossen hatte. Ich kam gar nicht mehr hinterher, meine Gefühle zu verarbeiten, weil die einfach 580 Extra-Runden in meinem Kopf gedreht sind, bis sie endlich mal sich beruhigt haben. Also Menschen mit ADHS hängen eben auch einfach viel, viel länger in ihren Emotionen und die sind auch intensiver. Und seitdem ich eben die Medikation habe, bin ich lebensfähig. Ich habe Gefühle, so wie andere Menschen auch, die kommen und gehen. Mit manchen habe ich mehr zu knapsen, mit anderen weniger. Das ist das Menschsein, das ist ja das ganz normale Leben, dass uns manche Dinge mehr belasten, andere weniger. Aber es kontrolliert mich nicht mehr. So.
Wir haben jetzt über einige Herausforderungen rund um ADHS gesprochen. Ich würde dich gerne mal fragen, für was bist du deiner ADHS denn dankbar?
Ja, dankbar bin ich meinem neurodivergenten Gehirn auf jeden Fall für die Hyperfokus- und Spezialinteressenfähigkeit. Also das ist was, ohne diese Fähigkeit könnte ich oder würde ich meinen Job wahrscheinlich gar nicht so machen, weil ich habe halt schon mit 6, 7 Jahren in den Ferien am liebsten Zeit in meinem Zimmer gesessen, über Medizinlexika und Psychologie war auch schon ganz, ganz früh mein Spezialinteresse. Und das hat eben auch, dazu mir weitergeholfen, dass ich eben in meinem Beruf damals gelandet bin als medizinische Fachangestellte. Und das hat mir eben auch ermöglicht, so tief in dieses Thema einzutauchen und mit dieser sprühenden Leidenschaft, die ich einfach für dieses Thema habe, auch jetzt jeden Tag Menschen unterstützen zu dürfen. Das ist das größte Geschenk für mich. Und da fließt wirklich mein ganzes Herzblut rein. Und dafür bin ich extrem dankbar. Auch dafür zahle ich ein bisschen so einen Preis, weil alle, die selbst ADHS haben, oder eben auch autistisch sind oder beides, die wissen, dass man diesen Hyperfokus oder diese Spezialinteressen nicht auf Wunsch an- und einfach wieder abschalten kann. So, und wenn ich dann erstmal abtauche in den Hyperfokus, dann kann das sein, dass ich statt bis 22 Uhr dann bis 4 Uhr morgens an einem Vortrag sitze und während der Zeit vergesse zu trinken und dann nächsten Tag völlig im Hangover bin. Also da muss man immer gucken, wie kriege ich mich dann da auch rechtzeitig wieder raus. Aber das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine große Stärke bei mir.
Ja, also ich nenne das gerne Autobahn, wenn man da auf der Autobahn ist. Und das ist ein wunderschönes Gefühl und Genau, also für mich genau sozusagen, dass ADHS dann noch mit anderen rumnörden sozusagen mit diesem ADHS und diese Autobahn. Und ich glaube, das ist auch etwas, was meine Erfahrung ist oder auch ein Schwerpunkt ist, wenn ich Schulfamilien begleite, dass diese Kinder immer auch diese Bereiche haben, wo sie ihre Autobahn leben dürfen, wo sie die einen Platz hat. Und eine gemeinsame bekannte Freundin, Saskia von Liniert Kariert, die sagt ja so sehr gerne, und diesen Satz liebe ich und finde ich ihn ganz wichtig, Schule ist nur das halbe Leben. Ja. Schule ist nicht das ganze Leben. Und auch wenn das neurodivergente Gehirn nicht immer optimal in den Kontext Schule passt, dass wir gut aufpassen auf die Autobahnen, auf die Hyperfokus, auf die Spezialinteressen unserer Kinder, das ist diesen Bereich gibt und den ich spüre, also dass du das jetzt gesagt hast, dass du da dem dankbar bist, das ist absolut, das ist ein so gutes Gefühl.
Ja, das ist die tiefste Form der Regulation, wenn ich, ja. Ne, es fühlt sich glücklicherweise auch nie wie Arbeit an, also ne, ja. man zieht da raus und es zieht nicht an einem, sondern man zieht selber Kraft daraus und je mehr man abtaucht, desto mehr Kraft zieht man, also das kann nicht jeder von sich behaupten mit seiner Arbeit, deswegen ist mir das auch ein großes Privileg, das weiß ich, dass ich überhaupt so arbeiten kann. Aber das wünsche ich wirklich jedem Menschen.
Ja, genau. Manchmal merkt man eben, wie du sagtest, das merke ich auch am nächsten Morgen, merkt man, dass die Autobahn ein bisschen lang war. Buchschreiben. Da warst du sicherlich auch häufiger auf der Autobahn. Aber bist du immer direkt auf die Autobahn oder war es auch manchmal schwierig, die Autobahn zu finden? Was hast du denn gemacht?
Also ich war eigentlich, ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen zwischen zwischen meiner täglichen Arbeit und meinem Mutterdasein und Haushalt und meinen beiden Katzen, die ich immer meine Chefs nenne, und Mann und Haus und Hof und so weiter, erstmal reinzukommen, weil ich muss halt vorher wissen, dass ich dann auch Zeit habe. So. Also ich habe das wirklich in Etappen geschrieben. Ich habe manchmal 3 Wochen gar nicht geschrieben und dann ein ganzes Wochenende am Stück, wo ich wirklich gesagt habe, macht, was ihr wollt, fahrt weg. Ich bleibe zu Hause und dann habe ich wirklich Samstagmorgen nach dem Kaffee, habe ich mir hier für den ganzen Tag Essen, Snacks und Getränke hingestellt, dass ich wusste, ich muss maximal zwischendurch mal Pipi, aber ansonsten kann ich wirklich durchschreiben und dann habe ich teilweise wirklich ein ganzes Wochenende plus Feiertag durchgeschrieben. So, so läuft es bei mir am besten. Weil dieses Umswitchen, also sich aus einer Tätigkeit lösen und in einen anderen Modus rein, das ist ja eben das, was bei ADHS oft schwerfällt und das sieht man dann natürlich auch bei Schulkindern, gerade in dieser 45-Minuten Unterrichtstaktung, aber so habe ich das eben gemacht.
Ja, das ist spannend. Ich frage mich, bei mir, ich habe genau das Buch hier über längere Zeit geschrieben, zusammengeschrieben habe ich es in der härtesten Zeit eigentlich meines Lebens oder einer harten, also mitten in der Trennung sozusagen. Und ich hatte tatsächlich gar nicht diese Zeitfenster und habe es oft mitten im Kopfhörer auf und mitten im Trubel. Und für mich war aber, glaube ich, also ich kann zum Beispiel auch mit Musik, also ich brauche immer noch ein bisschen was anderes, was mein Dopamin auch anheizt. Ja. Ich darf nicht ganz allein auf dieser Autobahn sein. Mhm. Und sozusagen die Kopfhörer und Leben um mich herum ging auch immer wieder, die Autobahn sozusagen, stückchenweise.
Ja, okay. Ja, super. Also genau, mit Musik habe ich das auch gemacht. Ich habe eine spezielle App, die liebe ich total. Also die hilft mir nochmal mehr in diesen Flow reinzukommen. Ja. Aber Respekt. Also so im Alltagstrubel nebenbei. Ich habe natürlich auch ab und zu mal, wenn ich wieder dachte, oh Gott, die Deadline ist bald. Jetzt muss ich aber wirklich am Ende, kleiner Spoiler, habe ich es 1 Monat vor der Abgabefrist abgegeben, weil ich dann wirklich im Akkord geschrieben habe, weil ich da viel Zeit hatte und abtauchen durfte. Aber ansonsten, also so zwischendrin im Alltagstrubel hätte ich das jetzt nicht geschafft. Also ich werde dann auch richtig biestig, wenn ich dann in einer Sache drin bin und dann kommt jemand und fragt mich nur, wo liegt die Packung Toast? Ich könnte aus der Haut fahren. Ich könnte wirklich ausflippen und um mich schlagen. Also ich kann es nachvollziehen mit der Musik.
Hm? Ja, aber ich glaube, und das ist eben auch spannend, deshalb habe ich das auch nochmal erzählt, genau, neurodivergentes Gehirn ist nicht immer, also die Strategien sind nicht immer ganz gleich, aber es ist total wertvoll, eben zu verstehen. Zu verstehen, wie man funktioniert. Du hast verstanden, du brauchst diese lange Autobahn. Und ich weiß für mich, ich kenne die langen Autobahnen schon auch, aber auch wenn ich hier arbeite, ehrlich gesagt, eine Aufgabe alleine reicht mir nicht. Das sagt mein Gehirn irgendwie ab. Ich brauche dann, also, und ich merke es auch, wenn ich dann im Urlaub bin, dann fällt mir plötzlich ein, ich könnte das noch machen, ich könnte das. Also für mich ist es ein Balanceakt, ich darf mich nicht überladen, da bin ich auch erledigt. Aber wenn ich zu wenige Aufgaben habe, dann fängt mein Gehirn an, 1000 neue Ideen zu haben.
Das ist ja nie Ruhe.
Ja.
Ja, ich finde, das ist ein schwieriger Punkt für viele, also für mich zumindest auch, da die Balance zu finden. Ne? Ja. Also wie viel brauche ich, damit ich gut zurechtkomme und ab wann ist es zu viel, weil viele ja auch dieses zu viel dann erst merken, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ne? Mhm. Also wenn man auf einmal gar nichts mehr kann, dann merkt man, ach Gott, das war wieder zu viel. Aber so mittendrin erstmal zu gucken, kann ich das gerade realistischerweise schaffen, was ich mir hier alles gerade vornehme? Oder bin ich am Ende dann wieder voll in den Selbstzweifeln, wenn es nicht geklappt hat, weil das von vornherein vielleicht total unrealistisch war. Ich finde diesen Balanceakt, das ist echt eine Herausforderung.
Ja. Das spielt genau bei mir Embodiment eine große Rolle. Und hier nochmal den Schwung zu den Schulkindern, dass eben, wenn das Gehirn etwas so tickt wie meins, habe ich eben ganz oft auch in den Beratungen, dass es den Kindern hilft, neben den Hausaufgaben her ein Hörbuch zu hören.
Unbedingt.
Also, dass wir auch da offen sind und dieses Gehirn verstehen und nicht sagen, du hast ADHS, du kannst dich sowieso nicht konzentrieren, also musst du in einem total reizarmen Raum sein.
Absolut.
Eigentlich ja, aber manchmal nein.
Ja, beides gleichzeitig. Ja, das ist auch die, ja genau, ich habe ja auch die Online-Kurse und in dem Kurs ADHS und Schule Teil 2, da sage ich das auch, wo es auch um das Thema Hausaufgaben geht, ne? Weil viele Eltern sagen, nee, also Hausaufgaben so, jetzt aber hier Musik aus, du sollst dich jetzt konzentrieren und hier am Küchentisch und hier ist auch sonst nichts, so mach mal jetzt auf Kommando, jetzt wird sich hier konzentriert. Und das haut in den seltensten Fällen hin. Und ich sagte auch zu den Eltern, seid mutig, stellt die Tonibox daneben, macht das Lieblingshörbuch an. Es sollte möglichst eins sein, was die Kinder eh schon 800 Mal gehört haben. Ja. Oft ist es ja so, dass neurodivergente Kinder auch 1, 2, 3 Hörbücher immer wieder hören. Ich würde jetzt nicht unbedingt die allerneueste Folge TKKG oder irgendwas anmachen, wo man dann gespannt zuhört. Aber lasst das ruhig laufen. Und wenn euer Kind das lauter macht, dann lasst euer Kind das lauter machen. Ihr werdet euch wundern, wie gut euer Kind dabei hat, Hausaufgaben machen kann. In den meisten Fällen ist das tatsächlich so.
Ja.
Weil das Gehirn hat dann schon mal eine Hintergrundstimulation und fängt dann eben nicht selber an zu suchen. Ne? Weil die Kinder nehmen sich ja auch ihre Mini-Pausen selber. Das beobachtet man dann. Dann fangen sie an, aus dem Fenster zu gucken, zerschneiden das Radiergummi, ne? Auch so im Unterricht. Das ist einfach die Suche des Gehirns nach Stimulation. Und das können Lehrkräfte auch machen. Sie können einfach eine JBL-Box oder irgendwas aufstellen mit klassischer Musik leise im Hintergrund. Ne? Einfach, dass schon mal eine Hintergrundbespaßung quasi läuft, sodass die Kinder dann nicht automatisch selbst auf Suche gehen.
Ja, ganz genau. Vielleicht kann ich hier genau als Kleinen, bei uns macht es einen großen Unterschied, wie die Stimmung beim Frühstück ist, ob da klassische Musik im Hintergrund ist oder nicht.
Ja.
Für all diese neurodivergenten Köpfe.
Ja.
Melanie, ich danke dir total. Das war total spannend und total schön. Und ja, es wurde, glaube ich, nochmal sehr deutlich eben, wie wichtig es ist zu verstehen, wie das neurodivergente Gehirn läuft. Dass es genau um die Steuerung geht, um die Reizverarbeitung geht. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, warum Schule an manchen Ecken sehr herausfordernd ist für unser Kind. Nicht, weil es das nicht kognitiv versteht, sondern weil es einfach für das Gehirn nicht optimal gemacht ist.
Genau.
Und dann können wir Schritte finden, wie wir Lösungen anpassen können, wie wir genau mit Stimulation, mit Ringen machen können. Wir können Musik einbauen und sowas. Und das darf der Weg sein,
absolut,
den wir für unsere großen neurodivergenten Gehirne üben und eben mit den Kindern, wir den Kindern dabei stehen dürfen.
Ja.
Und ich bin super, super gespannt auf dein Buch.
Ich auch auf deins. Ja, es ist sehr aufregend, finde ich. Du hast ja das schon durchlaufen, diesen ganzen Prozess. Ich finde es wahnsinnig spannend, so zu beobachten, wie so ein Buch entsteht. Also es war ist ja schon immer mein Kindheitstraum auch gewesen. Ich hätte ja nie gedacht, dass das wirklich mal irgendwann wahr wird. Ja, ich freue mich auf dein Buch, ich freue mich auf mein Buch und auf alles, was noch so kommt.
Ja, der Prozess ist schön. Gestern habe ich den Umschlag bekommen und darf dann gucken. Und kommt da nochmal ein Raketenkind hin? Es geht auch um Raketen bei mir. Das wird spannend.
Cool.
Also ich arbeite in meiner Arbeit generell ja auch gerne mit inneren Bildern. Ich finde, visuelles ankert sich viel besser. hin. Und jetzt werden da richtig professionell richtig schöne Skizzen gemacht. Sieht man ja toll. Auch, stimmt, auf dem Cover sieht man das ja auch schon. Mhm, dass genau. Die Regulationsübungen, die da sind, und aber da ist auch noch ein Modell, wo eben auch Raketen. Um die Rakete müssen wir uns noch kümmern, das haben wir nämlich gerade auch noch gemerkt. Also manchmal fällt einem sowas ein. Also es ist sehr spannend.
Klasse. Ja, finde ich auch.
Ja, absolut. Und man merkt hier, genau, zwei ADHS-Gehirne, die auf ihre Autobahn kommen.
Ja, ich finde auch, dass wir zwischendrin ganz schön gesprungen sind. Ich hoffe trotzdem, dass die Hörer da uns irgendwie folgen konnten. Wahrscheinlich sind da auch einige Neurodivergente dabei, für die ist das wahrscheinlich keine Herausforderung.
Genau, ich glaube, man kann sagen, wenn man die Art, wie wir miteinander gesprochen haben und eintauchen, mag und da gut mitkommt, darf man mal gucken.
Ja, ja. Ja, genau. Sinne,
danke, liebe Melanie.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Bis dann.
Tschüss. Endlich ein Gespräch unter normalen Leuten. Das haben Melanie und ich gerade noch mal gesagt, als wir ja nach der Podcast-Folge noch ein bisschen weiter gesprochen haben. Zwei Menschen auf ihrer Autobahn und wenn die zusammenpasst. Die Autobahn, die Spezialinteressen, diese Fokus, den haben wir ADHSler total doll. Die hat auch dein Kind. Und so herausfordernd wie Schule immer sein mag, an manchen Ecken und Enden und mal mehr oder mal weniger, achte du bitte darauf, dass dein Kind immer dieses ja, so befriedigende Gefühl seines Spezialinteressen, seiner Autobahn kennt. Wenn die Wellen und der Sturm bei euch gerade groß ist, holt euch die Unterstützung. Du musst da nicht alleine durch. Gerne gebe ich dir und eurer Familie Sicherheit und Halt. Mit meinem Coaching und mit meinem Buch Starke Gefühle, starker Halt, das am 22. Oktober 2025 erscheint und du es dir jetzt schon vorbestellen kannst. All diese Vorbestellungen sind für mich als Autorin sehr hilfreich, weil das einfach ein Signal an den Buchhandel ist. Also bestell es dir gerne vor und freue dich auf die nächste Folge. Bis bald.